Wir kommen dieses Mal mit einer ganz besonderen Podcast-Folge um die Ecke. Hallo!
Hallihallo!
Und zwar mit einem tollen Jahresrückblick aus dem Podcast-Jahr 2024. Also wir haben in 2023 ja schon mal einen Podcast-Rückblick-Jahr gemacht, eine Folge dazu. Und ich wollte das ganz gerne als Tradition aufnehmen und jetzt immer zur letzten Folge des Jahres einen Jahresrückblick aufnehmen mit allem, was wir im Podcast gelernt haben. Und ich finde, da war dieses Jahr ganz, ganz viel Spannendes dabei.
Ja, das denke ich auch. Wir haben 7 schöne Erkenntnisse mitgebracht und führen jetzt diese jahrelange Tradition fort.
Ja gut, eine Tradition muss sich jetzt erstmal entwickeln und so. Aber ganz ehrlich, da ist Klüger nicht weniger Podcast, ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre alt.
Eieiei. Ich glaube, auch dieses Jahr war das Jahr, wo wir am regelmäßigsten auch Podcast-Folgen veröffentlicht haben. Würde ich aus meinem Gefühl heraus sagen. Also letztes Jahr hatten wir den Hauskauf, da hatten wir eine sehr, sehr lange Pause. Mhm. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr wirklich ziemlich von Anfang an bis zum Ende mit einigen wenigen Ausnahmen recht konstant durchgezogen.
Ja, ich glaube, so 1-2 Monate Pause waren dazwischen. Aber ich meine, letztes Jahr waren es ja irgendwie 4 Monate Pause.
Ich glaube auch nicht, dass es 1-2 Monate richtig Pause dazwischen waren. Ja. Aber ich mag mich auch täuschen.
Vielleicht ist mal, also
mein Gefühl ist, so regelmäßig waren wir noch nie.
Sehr schön. Ich habe euch zum Start des Podcasts mal eure Top 3 Folgen für dieses Jahr mitgebracht. Also das, was ihr am allermeisten gehört habt. Und ich bin sofort zum Januar gesprungen, weil ich dachte, Januar, alle wollen abnehmen, Neujahrsvorsätze etc. Am meisten geklickt sind mit Sicherheit die Podcast-Folgen im Januar. Und ich war richtig überrascht, denn es war keine einzige Januar-Folge dabei, die euch sehr interessiert hat. Nein, irgendwie habt ihr diesen Podcast am meisten im Mai gehört. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht, ist der Mai irgendwie so der geheime Abnehmen-Monat? Ist das nicht mehr der Januar? Kommen wir nicht mehr so hinterher? Sind wir schon zu alt für dieses Geschäft? Ich weiß nicht, aber eure Top 3 Folgen kamen alle 3 aus dem Mai. Und Nummer 3 war, wie schaffe ich es, auf Süßigkeiten zu verzichten vom 1. Mai? Top 2 war, Abnehmen leicht gemacht, reicht kalorienärmer Essen aus vom 15. Mai? Und die meistgehörteste Podcast-Folge, und da kommt gleich übrigens auch die allererste Erkenntnis draus, ist, wie wichtig ist der Stoffwechsel fürs Abnehmen? Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Erkenntnis rein. Wie wichtig ist denn der Stoffwechsel fürs Abnehmen?
Das heißt, jetzt kommen nicht mehr irgendwie diese Top 3, sondern jetzt kommen unsere Top 7, aufgeteilt auf 4 von dir und 3 von mir. Und das ist unabhängig von dem, was jetzt die Hörer am meisten gehört haben. Aber es sind auch welche dabei.
Genau, also es ist ein Misch aus, was euch am meisten irgendwie gecatcht, berührt hat und das, was wir am wichtigsten finden und zum Ende des Jahres nochmal irgendwie sagen wollten oder quasi dem nochmal einen extra Platz geben wollen.
Jawohl, und natürlich werden wir euch alle diese Folgen unten in den Shownotes verlinken, sagen euch aber auch nochmal, wann ihr die findet sozusagen, also bei welchem Datum die hochgeladen wurden. Und wir geben euch jetzt einen kurzen Einblick, wenn euch da was näher interessiert, dann einfach mal in die einzelnen Podcast-Folgen reinhören.
Genau, die erste Erkenntnis, die ich vorstellen möchte, ist aus der Podcast-Folge, wie wichtig ist der Stoffwechsel fürs Abnehmen? Und wer die Folge nochmal nachhören will, sie ist vom 29. Mai 2024. Wie gesagt, verlinken wir nochmal unten in den Shownotes. Da habe ich drüber gesprochen, was eigentlich genau der Stoffwechsel ist, wie er mit dem Abnehmen zusammenhängt und ob das letztlich heißt, dass ich zum Abnehmen meinen Stoffwechsel ankurbeln muss. Und ich habe in dieser Podcast-Folge von einer E-Mail erzählt, die ich an meine Newsletter-Abonnenten geschrieben habe, mit dem Titel Unpopular Opinion, du nimmst zu, wenn du deinen Stoffwechsel ankurbelst. Und übrigens ist das auch, meine ich das eigentlich auch so? Also ja klar, ich weiß, das ist ein bisschen catchy geschrieben und so weiter und so fort, aber da ist echt was Wahres dran, denn es ist so, dass dein Stoffwechsel bei einigen Vorgängen schneller läuft und sich dadurch auch dein Kalorienbedarf leicht erhöht, zum Beispiel bei Stress, denn Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, wir fühlen uns dadurch wach und energiegeladen. Und dafür wird eben Energie in Form von Kalorien verbraucht. Davon nehmen wir jetzt aber meistens nicht ab, Eher im Gegenteil. Also 40% der Menschen neigen ungefähr dazu, gestresst mehr zu essen. Und deswegen haben sie nach einer anstrengenden Phase ihres Lebens mehr Kilos drauf als vorher. Es gibt auch andere Beispiele neben Stress. Es gibt zum Beispiel auch die PMS-Phase, in der Frauen einen leicht erhöhten Kalorienbedarf haben, aber einfach mehr essen. Oder Ausdauersport, der letztlich auch unseren Stoffwechsel ankurbelt, sich aber auch oftmals einfach dadurch rächt, dass wir mehr Hunger haben. So, falsch umgesetzt haben wir also einfach mehr Hunger, wenn wir unseren Stoffwechsel ankurbeln. Und die Kernmessage, die ich in dieser Podcast-Folge verraten habe, war, nicht nach einem angekurbelten, sondern nach einem gesunden Stoffwechsel zu streben. Weil du dann, zumindest was die Stoffwechselseite angeht, fürs Abnehmen erstmal alles getan hast. Und weitere Beispiele, wie du einen gesunden statt einen angekurbelten Stoffwechsel anstrebst, sind auch in der Podcast-Folge genannt. Und wie gesagt, das hier war jetzt wirklich nur eine kurze, zweiminütige Zusammenfassung. Genau, aber das war auch für mich nochmal so eine wichtige Erkenntnis, das auch so in einem Satz einmal alles zusammenzufassen, wie ich über das ganze Stoffwechselthema denke. Deswegen wiederhole ich das hier gerne noch einmal. Strebe nicht nach einem angekurbelten, sondern nach einem gesunden Stoffwechsel.
Yep.
Yay.
Okay.
Okay.
Mach jetzt einfach so weiter.
Du machst jetzt einfach so weiter.
Ich mach jetzt einfach so weiter.
Du machst jetzt einfach so weiter.
Okay, kommen wir zu meiner ersten Folge, die ich am besten mitfand. Und zwar lautet diese Folge, Entschuldigung, erfolgreich abgenommen, wie komme ich aus dem Kaloriendefizit heraus? Das ist die Folge vom 6.3. diesen Jahres. Und ja, worum geht es in dieser Folge? In dieser Folge geht es, finde ich, um ein sehr, sehr eine sehr spannende Beobachtung, die wir gemacht haben und die sehr eng damit zusammenhängt, dass es einfach vielen Abnehmwilligen sehr, sehr schwer fällt, abzunehmen und dann auch tatsächlich schlank zu bleiben. Und das ist etwas, wo ich mich gerade auch sehr viel mit beschäftige, weil ich ja gerade den Vorkurs für das neue Abnehmen ohne Kalorienzählen-Programm schreibe, also neu in Anführungszeichen. Wir bleiben beim altbewährten Konzept, weil es einfach gut funktioniert. Aber wir machen nochmal einen Vorkurs dazu. Und diesen Vorkurs wird es auch für euch alle in Anführungszeichen kostenlos. Wir dürfen es nicht kostenlos nennen, denn ihr müsst eure E-Mail-Adresse dafür angeben. Und die E-Mail-Adresse gilt in Deutschland als Zahlungsmittel. Also werdet ihr den nicht kostenlos, aber für 0 Euro alle bekommen. Und wenn
das wird teuer.
Wenn ihr aber Abnehmen ohne Kalorienzählen-Member ohnehin schon seid, bekommt ihr den natürlich dann quasi kostenlos, weil ihr habt uns schon eure Mailadresse gegeben. Mhm. Und dementsprechend, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, um langfristig auch schlank bleiben zu können. Es ist aber echt schwer, wirklich auf den Punkt zu bringen, finde ich. Das versuchen wir in dieser Folge. Und im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass ganz viele Abnehmwillige ein falsches Verständnis von Kalorienbedarf, Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss und so weiter haben, das in der Regel eher so als, ich sag mal, feste Größen sehen. Und konkret fangen wir in dieser Folge an, dass wir einem eine Nachricht haben, bei der eben eine Instagram-Followerin sich fragt, okay, ich habe jetzt irgendwo angenommen, ich habe jetzt abgenommen, wie komme ich denn jetzt aus dem Kaloriendefizit wieder heraus? Ja, erzähle ich denn überhaupt jetzt so ein bisschen was dazu? Da muss der Hörer, die Hörerin sich das jetzt anhören, damit es funktioniert. Ein bisschen, ganz grob kann ich es mal zusammenfassen.
Genau, probier es mal ganz, ganz grob zusammenzufassen.
Ich versuche es jetzt wirklich ganz schnell und es ist wirklich nicht so einfach. Aber der Hauptpunkt ist, viele Leute glauben, sie haben einen Kalorienbedarf, müssen weniger essen, um abzunehmen. Und wenn sie dann abgenommen haben, können sie einfach wieder auf ihren Kalorienbedarf zurückkehren. Was dabei einfach vergessen wird, ist, dass der Kalorienbedarf sehr, sehr abhängig vom Gewicht ist. Das heißt also, man kann überhaupt nicht langfristig in einem Kaloriendefizit bleiben. Und wenn du das tun würdest, würde dein Gewicht so lange weiter sinken, bis du eben kein Kaloriendefizit mehr hast, weil dein Kalorienverbrauch mit dem sinkenden Gewicht ganz natürlich gesunken ist. Und zwar, das hat gar nichts mit irgendeinem Hungerstoffwechsel oder so zu tun. Ja, also ja, es gibt so ein bisschen sowas wie Hungerstoffwechsel und so, dass der ein bisschen effizienter wird. Aber das Sinken des Kalorienverbrauchs hängt mit dem Sinken des Gewichts zusammen. Und das ist völlig normal. Und das muss so sein, das soll so sein. Und deshalb musst du eigentlich nach einer wirklich guten Abnahme überhaupt gar nicht aus dem Kaloriendefizit rauskommen, denn das wird von vornherein einfach verschwinden, dieses Kaloriendefizit. Und ich würde sagen, dass das reicht. Also das Kaloriendefizit entsteht eigentlich nur dadurch, dass ich von vornherein gar nicht versuche, ein Defizit anzustreben, sondern mich so zu ernähren, wie es die Version von mir tun würde, die eben mein Wunschgewicht hat.
Also quasi ein neues Gleichgewicht
zu schaffen. Ein neues Gleichgewicht zu schaffen. Und wie das konkret funktioniert, das haben wir dann in vier Videos gehören da wirklich konkret zu. In dem neuen Vorkurs wird das nochmal ein bisschen auch bebildert. Und dann ist es einfacher zu verstehen, warum, wieso, weshalb und so weiter das alles so ist. Oder halt auch in der Podcast-Folge gehen wir, glaube ich, auch schon recht gut darauf ein, dass es auch verständlich ist.
Genau, also der Vorkurs wird auch bald veröffentlicht von Abnehmen und Kalorienzielen. Wenn der verfügbar ist, dann packen wir den Link auch einmal in die Shownotes rein.
Das werden wir vergessen. Also dann schau in der aktuellsten Podcast-Folge. Du wirst ihn unter diesem wahrscheinlich nicht finden.
Ich werd dran denken. Also okay. Also das sind jetzt noch wenige Tage.
Schreib uns auf Instagram, falls wir es vergessen haben.
Ja, ganz genau. Nee, aber der Fokus wird auch bald rauskommen und er gibt erste Einblicke in Abnehmung und Kalorienzählen, also was wir da eigentlich genau im Membership-Programm machen. Erklärt aber auch genau dieses Phänomen genauer, dieses erfolgreich abgenommen, wie komme ich aus dem Kaloriendefizit heraus und wie du dir ein neues Kaloriengleichgewicht vorstellen kannst.
Okay,
dann habe ich die nächste Erkenntnis aus der nächsten Podcast-Folge mitgebracht, wie du dein Essverhalten änderst, statt an der nächsten Diät zu scheitern. Das ist eine Podcast-Folge, die jetzt knapp ein Jahr alt ist. Am 10. Januar 2024 ging sie online. Ja, und wie änderst du jetzt dein Essverhalten, statt an der nächsten Diät zu scheitern? Denn was wir im Podcast ja sehr, sehr gerne vermitteln, ist die Langfristigkeit einer Ernährungsumstellung. Also Diäten bringen dir letztlich gar nichts, wenn du für 4 Wochen nur mal eben die Pobacken zusammenkneifst und 100% gibst, um dann am Ende wieder in alte Muster zu rutschen. Das wird dir gar nichts bringen. Deswegen sind wir ein Freund davon, langfristig die Ernährung umzustellen. Und da wird man dann irgendwie auch drauf stoßen, wie ist eigentlich mein Essverhalten? Wann esse ich eigentlich? Warum esse ich? Wie esse ich? Etc. pp. Und in dieser Podcast-Folge habe ich den Tipp mitgegeben, aus früheren Verhaltensweisen, wenn du zum Beispiel eine Heißhungerattacke hattest und abends vorm Fernseher die Tüte Chips vernichtet hast, obwohl du es letztlich gar nicht wolltest, aus dieser Verhaltensweise aktiv zu lernen, statt sich immer nur zu erzählen, dass man sowas ja jetzt nie wieder machen wird, dass das böse war und so weiter und so fort, dass man das nicht mehr will, etc. pp. Ja, aber wie lernt man jetzt aus früheren Verhaltensweisen sehr aktiv? Denn ich glaube, das würden wir alle ganz gerne machen. Es ist nur nicht ganz so einfach. Und zum Glück hat die Psychologie da uns gewisse Tools an die Hand gegeben. Und das nennt sich, also ein Tool nennt sich das Sorgschema. Und wen das jetzt genauer interessiert und wer bei Abnehmen oder Kalorienzählen dabei ist, schau mal in die Masterclass Deine Psyche ist mit Essverhalten verstehen und verändern rein. Denn da gehen wir das Sorgschema einmal sehr genau durch. Hier jetzt so ganz, ganz grob einmal zusammengefasst. Denn wir gehen nämlich quasi mit so einer Lupe in diese Situation rein. Was genau ist an dieser Stelle eigentlich passiert? Wie habe ich mich dabei gefühlt und wie sind die Konsequenzen? Bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, ich habe abends vom Fernseher eine Tüte Chips gegessen, obwohl ich es nicht wollte und jetzt fühle ich mich ganz schrecklich, aber ich sage mir, dass das nie wieder vorkommt, weil ich das eigentlich nicht mehr will. Dass du diese Tüte Chips am Abend gegessen hast, liegt oftmals gar nicht daran, dass du eine mangelnde Disziplin hast oder dass man irgendwie für eine Ernährungsumstellung einfach zu dumm ist oder so, sondern dadurch, dass du das Sorgschema anwendest und mit so einer Lupe in diese Situation reingehst und das mal aus verschiedensten Seiten beleuchtest, erkennst du, dass zum Beispiel bei Heißhungerattacken eine Vielzahl von Faktoren mit reinspielt, die auf dem ersten Blick gar nicht wirklich erkennbar sind. Zum Beispiel eine Unzufriedenheit, die du gerade vielleicht gespürt hast, Einsamkeit, tatsächlicher Hunger vielleicht sogar auch, Stress auf der Arbeit etc. Das sind jetzt einige Beispiele. Und wenn du diese Situationen öfter mal mit einer Lupe beleuchtet hast, wirst du wahrscheinlich einige Muster bei dir erkennen. Zum Beispiel, dass Einsamkeit und Stress zwei Faktoren sind, die einen Heißhungeranfall bei dir begünstigen können. Und wenn du das herausgefunden hast, weißt du ja schon viel mehr, wo du ansetzen kannst, und zwar bei Einsamkeit und bei Stress. Als wenn du die Situation zum Beispiel so siehst, so, ja, ich saß abends vorm Fernseher und habe dann schon einfach schon wieder zu viel gegessen. Plötzlich weißt du dann auch, woran du genauer ansetzen kannst. Und was ich beim Sorgschema übrigens auch sehr, sehr schön finde, ist es, sich den Konsequenzen des Verhaltens bewusst zu werden und nicht vor ihnen wegzulaufen. Man schaut sich die kurzfristigen und die langfristigen Konsequenzen von einem Verhalten an. Denn so hart, wie es auch gerade klingen mag, es bringt ja wirklich nichts, sich irgendwas schön zu reden. Es bringt ja nichts zu sagen, oh, jetzt habe ich wieder zu viel gegessen, aber nächsten Montag wird dann wieder alles besser. Dann setze ich es wirklich um. Also wenn du so Verhaltensweisen bei dir bemerkst, dass du zum Beispiel sagst, nächsten Montag oder nächsten Januar oder nächsten dies, dann wird alles anders, dann wird alles besser, dann lass dir an dieser Stelle wirklich mal gesagt sein, nein, es wird nicht besser.
Au.
Au, ne? Mhm. Ich glaube, das tat gerade weh. Nein, es wird nicht besser, wenn du so weitermachst wie bisher. Und das Sorgschema kann dir da wirklich sehr, sehr helfen, aus deinen Verhaltensweisen eben aktiv zu lernen, statt dir immer wieder einzureden, dass es nächsten Januar, nächsten Montag, wie auch immer, besser wird. Ja, und du es dann wirklich durchziehen wirst.
Interessante Frage bei sowas, das ist jetzt ein bisschen abseits, ist ja immer, sich die Frage zu stellen, okay, wieso soll es denn nächstes Mal besser werden? Was kann denn mein Zukunfts-Ich, das das nächste Mal auf diese Situation trifft, was kann das besser ja. als ich? Und wenn ja. ich mich nicht aktiv darum kümmere, diesem Zukunfts-Ich nicht aktiv irgendetwas an die Hand gebe, zum Beispiel einen Skill, den ich lerne, dann lautet die Antwort, er kann halt nichts besser, also wird es auch nicht besser reagieren.
That's it.
Okay, sind wir durch mit dieser Folge? Magst du noch verraten? Ich glaube, du hast nicht gesagt, von wann sie ist, oder?
Also, sage ich gerne nochmal, sie ist vom 10. Januar 2024.
Okay, dann bin ich wieder dran.
Yay!
Eine weitere Folge, die ich sehr wertvoll finde und die mal ein bisschen was anderes tut als Ernährung beleuchten, ist die Folge Fit aussehen, was hilft wirklich? Und in dieser Folge geht es, Entschuldigung, heute habe ich irgendwie einen Frosch im Hals.
Mhm.
In dieser Folge geht es um Sport in erster Linie. Und Auslöser dieser Folge war eine Nachricht, ja, die zu deinem Körper war quasi, wo gesagt wurde, hey, du siehst sehr definiert aus. Und wir haben einfach mal geguckt, okay, was wäre denn jetzt überhaupt nötig, um so auszusehen, wie du aussiehst? Und zwar haben wir das Ganze mal ein bisschen abseits von der Ernährung betrachtet, denn natürlich ist dafür eine gute Ernährung notwendig, aber eben auch Sport und vor allen Dingen ein Sport, der bei vielen Frauen in Verrufenheit geraten ist oder vielleicht auch langsam so ein bisschen besser wird. Und zwar geht es da um Kraftsport. Und in dieser Folge beleuchten wir eigentlich, dass es doch schon irgendwo relativ einfach ist, einen wirklich guten weiblichen Körper zu haben, wenn man sich der Idee öffnet, wirkliches Muskelaufbautraining zu machen, was eben dann dafür notwendig ist. Natürlich, Körperfett muss ein gewisses Level erreicht haben. Es muss jetzt nicht super krass wenig sein. Aber wir haben ja durchaus auch viele Frauen als Follower, als Kursteilnehmer, die eigentlich schon ein gutes Gewicht auch haben und sich fragen, okay, wie komme ich jetzt von da in diese fitte Figur rein? Und da ist die Lösung dann oft nicht mehr noch weiter abnehmen, sondern eben Muskeln aufbauen, um einen gezielten weiblichen Körper zu schaffen. Ja, also will immer keine hören, aber als Frau wirst du einfach nicht super schnell große Mengen Muskelmasse aufbauen. Das ist irgendwo harte Arbeit, aber die Menge, die notwendig ist, um wirklich gut auszusehen, ist recht schnell gemacht. Und wir gehen darauf ein, was dafür notwendig ist. Und das wäre kurz zusammengefasst tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche für eine halbe Stunde bis Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Und der wichtigste Faktor dabei, und das ist das, was viele im Fitnessstudio nicht machen, ist das Training bis an das Muskelversagen heran. Was vereinfacht gesagt einfach nur bedeutet, mache so viele Wiederholungen von jeder Übung, bis du keine weitere mehr kannst. Nicht, bis du keine Lust mehr hast, weil du denkst, es könnte jetzt schon anstrengend geworden sein, sondern bis du keine weitere mehr schaffst.
Und da finde ich, wenn ich da mal kurz zusammen was dazwischen werfen kann, da finde ich eigentlich diese Faustregel 3 Sätze à 12 Wiederholungen sehr gut. Also gerade als Frau, wenn du dann zum Beispiel an der Brustpresse sitzt, dass du dann nicht probierst, da deine 50 Wiederholungen zu machen und darauf wartest, bis du quasi keine weitere mehr machen kannst. Das ist dann ein Zeichen dafür, das Gewicht auch mal hochzusetzen.
Genau. Ja, ich finde, muss sagen, ich finde diese 3 Sätze à 12 Wiederholungen in dem Kontext gerade sogar sehr schlecht. Also diese 12 Wiederholungen finde ich an sich gut, aber dieses ich schaffe 3x12 oder 3x14 funktioniert nicht, wenn man am Muskelversagen trainiert, denn wenn ich im ersten Satz 12 am Muskelversagen trainiert habe, kann ich im zweiten unmöglich noch 12 schaffen. Es geht einfach nicht.
Ah ja, okay. Ne?
Also das ist ein klarer, wenn du drei Sätze von einer Übung machst und beides mal, alle dreimal die gleiche Wiederholungszeit, ist das ein ganz klares Zeichen, dass du nicht richtig trainiert hast.
Mhm.
So, und das, also aber grundsätzlich hast du recht, oder worauf ich glaube, wo du auch drauf hinaus wolltest, ist gar nicht so viele Wiederholungen zu machen. Denn der Punkt, wo es wirklich anstrengend wird, ist halt, wenn man sehr viele Wiederholungen macht. Na, also für den Muskelaufbau kannst du dich irgendwo wohl zwischen 5 und 30 Wiederholungen oder so bewegen, aber 30 ist halt super anstrengend, da dann hinzugehen. Und wenn man so im Bereich um die 10, 11, 12 bleibt, dann ist das eigentlich auch gar nicht so anstrengend. Ja, für diesen ganz kurzen Moment ist es anstrengend und dann eigentlich nicht mehr. Und der Trick bei der Sache ist wirklich, jeden Satz, also Durchlauf, so lange zu machen, bis ich nicht mehr das sauber ausführen kann. Lass dich da gerne von einem Fitnesstrainer beraten. Aber wenn ich da im ersten Satz 12 schaffe, schaffe ich im nächsten Satz, je nach Übung erfahrungsgemäß, irgendwie 10 vielleicht noch und dann 8.
Mhm.
Ne? Und dann könnte ich das zum Beispiel immer so lange steigern, bis ich wirklich 12, 12, 12 schaffe. Dann weiß ich aber, wenn ich 12, 12, 12 schaffe, habe ich maximal im letzten Satz Muskelversagen gehabt und dann erhöhe ich wieder das Gewicht und dann schaffe ich wieder nur 12, 10, 8, dann 12, 10, 9, 12, 10, 10, 12, 11, 10, ne? Und dann kann ich das immer so weiter steigen und bleibe immer am Muskelversagen, habe automatisch eine Verbesserung drin und kann so mit relativ wenig Aufwand eine wirklich gute Figur recht schnell hinkriegen. Also wenn ich am Anfang bin und sowas noch nicht gemacht habe, noch kein gezieltes Muskelaufbautraining gemacht habe, dann werde ich große Erfolge in kurzer Zeit erzielen, in relativ kurzer Zeit, und das ist gar nicht so aufwendig, wie viele Leute denken. Sag mal, bummelig 3 Stunden die Woche reichen da eigentlich aus.
Okay, das war die Podcast-Folge Fit aussehen, was hilft wirklich?
Genau, mehr Muskeln für mehr Weiblichkeit, würde ich es mal ganz spontan und kurz zusammenfassen.
Ja, würde ich auch so spontan zusammenfassen, denn ich bin eine sehr muskulöse Frau und gerade wenn wir jetzt auch über das Abnehmen sprechen, kann ich auch sagen, verglichen mit anderen Frauen in meinem Alter, meiner Größe und ungefähr meiner Figur, also die ungefähr genauso schlank sind wie ich, wiege ich mehr.
Ja, deutlich.
Danke. Ich wiege deutlich mehr, hat er ja gerade gesagt, als andere Frauen, weil ich viel Muskelmasse besitze.
Ja.
Und das sieht man mir jetzt aber nicht an. Ich sehe jetzt nicht aus wie Hulk oder so, sondern ich habe eigentlich eine schöne weibliche Figur, auf die ich sehr stolz bin.
Absolut. Aber du tust auch nicht mehr so krass viel dafür. Du tust viel mehr für dein Pole Dance.
Ja.
So, ne? Und das ist, ja, also diese Folge soll auch ja so ein bisschen darauf hin, das ist nicht unendlich viel Arbeit, wenn du aussehen willst wie ein Fitnessmodel.
Okay. Dann, ja, ist es viel Arbeit.
Reden wir von was anderem. Aber wenn es wirklich um eine schöne, schlanke, sportliche Figur geht und du bereits Normalgewicht hast, pack ein bisschen Muskeln drauf. Das ist der Trick.
Ja. Kommen wir zur nächsten Podcast-Folge, wenn du mit dem Thema Fit aussehen durch bist. Alles klärchen. Dann habe ich noch eine weitere Podcast-Folge mitgebracht, die es auch in eure Top 3 geschafft hat. Jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Das war die Top 3 Folge in diesem Jahr. Wie schaffe ich es, auf Süßigkeiten zu verzichten vom 1. Mai 2024? Und dieser Titel ist unerwartet catchy, denn ich catche euch mit dem Titel, wie schaffe ich es, auf Süßigkeiten zu verzichten, und fange erst einmal mit einem Monolog an oder mit einem Test an, euch zu testen, wie sehr möchtest du eigentlich wirklich gerade auf Süßigkeiten verzichten. Das habe ich gemacht, weil wir dazu neigen, zu oft halbherzig mit irgendwelchen Dingen anzufangen, die irgendwie uns von außen eingetrichtert wurden, dass wir irgendwie das tun müssten oder dass es irgendwie sinnvoll wäre, das zu tun, und fangen dann halbherzig mit Dingen an, um sie dann letztlich doch nicht umzusetzen. Das ist nicht gut für unsere Selbstwirksamkeit, ständig irgendwas anzufangen, halbherzig zu machen und es dann doch aufzuhören. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man von sich selbst denkt, dass man eh gar keine Disziplin hat und dass man eh eigentlich gar keine Dinge mehr angehen muss und eh keine Ziele erreichen kann, weil man ja sowieso ein sehr fauler, disziplinloser Mensch ist und so weiter und so fort. Und die Lösung wäre im ersten Falle, nicht mehr so viel halbherzig anzufangen. So, und gerade beim Thema Süßigkeiten habe ich oft so das Gefühl, dass es oftmals halbherzig angegangen wird. Und ich gehe auch darauf ein, das habe ich kritisiert, dass man bei einer gesunden Ernährung gerade beim Start sehr oft daran denkt, was man eigentlich alles weglassen muss. Also ich will mich gesünder ernähren. Oh, das heißt, ich darf jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. So. Und mein Credo bei einer gesunden Ernährung ist vielmehr zu schauen, was man hinzufügen kann an gesunden, an nährstoffreichen Lebensmitteln, die dir gut tun. Denn Süßigkeiten in Maßen sind vollkommen in Ordnung, unvereinbar mit einer gesunden Ernährung. So, das bedeutet allerdings nicht, dass ich niemandem oder dass ich allen Leuten verbieten will, jetzt auf Süßigkeiten zu verzichten. Es kann durchaus ein schönes Experiment sein, einen schönen Test für sich, mal eine Weile auf Süßigkeiten zu verzichten, einfach damit man für sich im Kopf realisiert, dass man es eigentlich wirklich nicht braucht. Also wirklich mal was für eine Weile wegzulassen, kann auch durchaus hilfreich sein. Und deswegen bin ich am Ende der Podcast-Folge noch so ein paar Tipps durchgegangen, wie man es schaffen kann, wenn man eine Weile mal auf Süßigkeiten verzichten möchte. Und an einem Ding, das war der letzte Tipp davon, bin ich selbst so ein kleines bisschen drüber gestolpert, wo ich so dachte, oh, das habe ich damals gesagt und weißt du was, irgendwie trifft das gerade auf mich heute zu. Irgendwie, weißt du, manchmal liest man so Sätze und denkst so, das resoniert gerade mit mir. Diesen Satz, den fühle ich gerade.
Ah, okay.
Ja, und das war gerade so ein Satz, den fühle ich gerade. Dein größtes Wachstumspotenzial liegt in der Arbeit, die du gerade vermeidest.
Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, in diesem Spruch geht es eigentlich darum, dass wir als Menschen durchaus einfach mal unangenehme Zustände mal aushalten können. Dass es eigentlich keinen Trick gibt, der Dinge oder unangenehme Dinge plötzlich ganz, ganz leicht macht. Man muss und man kann auch durch Unangenehmes auch mal durch. Also wenn du auf Süßigkeiten jetzt eine Zeit lang verzichten möchtest, kannst du so viele psychologische Tricks und Tipps anwenden, wie du möchtest. Du wirst trotzdem früher oder später an einen Punkt kommen, an dem du gerade ein starkes Verlangen nach Süßigkeiten verspürst. Und sei dir in diesem Moment bewusst, du kannst durch diesen unangenehmen Zustand durch. Du kannst sagen, hey, ich verspüre gerade dieses Verlangen nach Süßigkeiten, aber das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt danach greifen muss.
So. Witzigerweise heißt es vor allen Dingen nicht, dass es weggeht dadurch, dass du Süßigkeiten isst. Ja. Interessanterweise passiert das Gegenteil, wenn du es tust.
Ja, genau. Und ist so eine Sache, die mir bei meinem Kaffeeverzicht, beziehungsweise wenn ich halt probiere, meinen Kaffee zu reduzieren, auch sehr hilft. Dann habe ich halt auch ein großes Verlangen nach Kaffee. Und dann lenke ich mich aber gerade mit anderen Dingen ab oder trinke irgendwie einen Tee. Und dann blicke ich so eine halbe Stunde später drauf zurück und denke so, wow, das war eigentlich gar nicht so schwer, wie ich irgendwie anfangs angenommen habe. Und ich habe wirklich lange gedacht, ich kann einfach nicht auf Kaffee verzichten. Ich habe dafür dann keine Disziplin, bla bla bla, blub.
Ich finde eigentlich für die ganzen langfristigen Hörer unseres Podcasts, die kennen ja unsere Kaffeeproblematik,
ja.
Finde ich es eigentlich auch nochmal ein ganz interessantes, wieder ein bisschen off-topic, aber on-top, Tipp oder Idee oder Gedankengang. Ihr wisst, dass uns diese Kaffeesache schon länger beschäftigt und man könnte jetzt sagen, naja, also irgendwie kriegen sie ihr Kaffeeproblem scheinbar nicht in den Griff. Und ich denke, wie das bei uns mit dem Kaffee ist, das ist eine ganz schöne Sache, wie so eine Entwicklung im Leben laufen kann. Und zwar wellenförmig. Wellenförmig, aber mit einer konstanten Verbesserung. Denn wenn wir vor 2 Jahren darüber gesprochen hätten, dass wir gerade unseren Kaffeekonsum nicht im Griff haben, dann hätte das bedeutet, dass wir von morgens bis abends locker 5 Tassen Kaffee um die 2 Liter in uns reinkippen, ja, und zu jeder Tageszeit und so weiter einfach einen Kaffee uns reinziehen, wenn wir gerade irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen einen. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass du gerade wieder in der Phase bist, wo es dir schwerfällt, auf Kaffee zu verzichten, da redest du jetzt von der zweiten Tasse Kaffee, den du jetzt trinkst, ja? Also wir reden jetzt inzwischen davon, dass Milena ihren Kaffeekonsum nicht im Griff hat, weil sie eine zweite Tasse Kaffee relativ früh am Morgen noch trinkt. Also ich sag mal, nach dem Frühstück nochmal eben die zweite Tasse Kaffee und dass du gemerkt hast, dass auch die eigentlich dir nicht so richtig gut tut. Wir sind aber lange, lange an dem Punkt, an dem man ja die, ich sag mal so 10 oder 12 Stunden, die man zwischen Schlafen gehen und der letzten Tasse Kaffee hat, in denen wir die 10 Stunden schon relativ gut drin haben. Ne? Also 10 Uhr gehen wir ins Bett bummelig, 10 Uhr die letzte Tasse Kaffee, das kommt schon hin, aber selbst das ist aktuell, fühlt sich für dich so an, als wenn du es nicht richtig im Griff hast und wird weniger. Und genauso kann das zum Beispiel für dich auch, also für dich als Hörer, nicht für dich als Milena, auch mit dem Thema Ernährung laufen. Oder mit anderen Themen laufen. Oder ich habe das Gefühl, so wird es mit allen Punkten laufen. Man hat manchmal so das Gefühl, boah, jetzt läuft es und gibt sich so in dieser Illusion hin, jetzt läuft das für immer. Und dann kommt eine Phase, da geht es wieder schlechter. Und dann geht es wieder besser, dann geht es wieder schlechter, dann geht es wieder besser, dann geht es wieder schlechter. Aber wenn man sich das wirklich auf so einen ganz langen, über die Jahre angucken würde, stellt man fest, dass es im Mittel tatsächlich immer besser wird. War jetzt nur so ein extra Rant zum Thema Kaffee und generelle Entwicklung. Einfach, finde ich, auch einen netten Gedanken. Es darf auch zwischendurch immer mal schlechter werden. Auch wenn du zum Beispiel Thema Süßigkeiten. Okay. Bist du durch mit Süßigkeiten? Große Empfehlung, 1. Mai. Ich weiß gar nicht, ob ich zu meiner Fit-Folge eben gesagt habe, wann sie war. Egal, ist unten. Jetzt sage ich wieder, von wann die nächste Folge ist, und das ist auch meine letzte, die ist vom 19.09., also noch relativ aktuell, und ich fand es auch einen schönen Titel. Warum Abnehmen hart ist, und ich glaube noch so der Untertitel, und das auch okay ist.
Genau.
Irgendwie so.
Und sie kam übrigens auch so von den Hörerzahlen sehr gut an, was mich selbst sehr gefreut hat, weil wir doch durchaus dazu tendieren, immer alles leicht haben zu wollen, immer die leichten, schnellen Tipps und Tricks irgendwie aufsaugen zu wollen. Und das war ja eine Folge, wo wir wirklich mal gesagt haben, es kann auch einfach mal hart sein und das ist okay. Und dass das bei euch Anklang gefunden hat, hat mich persönlich sehr gefreut.
Und meine Erkenntnis aus diesem Bereich ist eigentlich, glaube ich, eine, die sich auch vor allen Dingen durch dieses Jahr zieht und auch recht ähnlich ist mit deiner Süßigkeiten-Folge, was du jetzt zum Schluss sagtest. Und zwar geht es da um Verzicht. Und eigentlich ist so diese Erkenntnis, die man da mitnehmen muss, warum es oft einfacher ist, konsequent auf etwas zu verzichten, um im Endresultat weniger Verzicht und mehr Genuss zu haben.
Das musst du genauer ausführen.
Und genau, in der Folge gehen wir auch so, ich glaube, wir machen bestimmt wieder ein Kaffeebeispiel in der Folge.
Der Kaffee, der verfolgt uns.
Das ist so unser Laster, über das wir öffentlich sprechen dürfen, weil alle anderen sind so ganz gefährlich zu nennen.
Moment, von welchen Lastern
sprichst du? Ja, die sind jetzt geheim. Das habe ich jetzt so gesagt, damit wir mysteriös klingen.
Oh, okay. Ja. Wir sagen jetzt einfach, dass irgendwas geheim ist,
obwohl wir eigentlich voll die langweiligen... Wir haben irgendwelche geheimen Laster und vielleicht haben wir gar keine.
Dadurch haben wir im Endeffekt eigentlich gar keines, sondern eigentlich voll die langweiligen
Menschen. Aber Kaffee haben wir auf jeden Fall als Laster. Also, ich glaube, viele würden auch sagen nein, weil es ist auf jeden Fall deutlich unter einen Liter und einige trinken den Liter zum Frühstück. Okay, aber ist ja auch egal. Also, wir machen da ziemlich sicher auch das Kaffeebeispiel und es geht einfach darum zu sagen, viele Menschen haben die Idee, man sollte nicht verzichten und das Verzichten irgendwie was Neudeutsch Toxisches ist, ja, und dass man das einfach nicht machen sollte und dass man doch ein Leben führen sollte, in dem man wenig Verzicht hat. Ich gewinne aber mehr und mehr den Eindruck, dass zu einem Leben, was man wirklich genießt, Verzicht ganz aktiv dazugehört. Das hat verschiedene Gründe. Erstmal kann ich natürlich Dinge, die ich mir, also ich kann mir wirklich Dinge nur gönnen, wenn ich das nicht permanent, nicht bei jedem Impuls, zum Beispiel bei jedem Impuls einen Kaffee zu trinken, das auch wirklich mache, kann ich mir nur den Kaffee wirklich auch gönnen. Jetzt muss irgendwo was, etwas, das ich mir gönne, muss eine gewisse Besonderheit haben. Und wenn es diese nicht mehr hat, weil ich mir das einfach immer dann reinschraube, wenn ich nur den leisesten Impuls habe, dann kann ich das irgendwann nicht mehr richtig genießen. Gibt es auch wieder Experimente zu, zum Beispiel mit Süßigkeiten, dass man überlegt, okay, Süßigkeiten verursachen tatsächlich eine Glückshormonausschüttung, aber nicht mehr für Leute, die das ständig tun, sondern nur für Leute, die das nicht regelmäßig tun. Also kann man sogar diesen Genussfaktor zum Beispiel anhand von Glückshormonen messen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Verzicht sogar dazu führt, dass du nicht mehr verzichten musst. Und was ist damit gemeint? Naja, letzten Endes, wenn ich zum Beispiel, ich bleibe einfach beim Kaffeebeispiel, weil das für mich am greifbarsten ist. Wenn ich jedes Mal, wenn ich dieses Verlangen nach einem Kaffee spüre, dem auch nachgehe, führt das einfach dazu, dass ich dieses Verlangen viel, viel öfter habe. Während wenn ich einmal durch diese Phase durchgehe, in der ich konsequent darauf verzichte und sage, okay, morgens gibt es meine eine Tasse und allen weiteren Impulsen, dem Impuls nach dem Frühstück, dem Impuls am Nachmittag, dem Impuls am Abend, dem widerstehe ich, dann führt das dazu, dass es diese Impulse irgendwann nicht mehr gibt. So. Und dann muss ich also auch nicht mehr verzichten, weil ich habe gar keinen Impuls, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da aktiv gegen ansteuern muss, weil das fehlt. So, und so führt Verzicht nicht nur zu mehr Genuss, sondern ironischerweise auch zu weniger Verzicht, wenn ich es konsequent durchführe. Und das ist so ein Hauptaspekt dieser Folge, ja, wo man sagt, okay, es gibt aber diese eine harte Phase, in Anführungszeichen, wo ich sage, okay, ich bin mir jetzt bewusst, dass dort Verzicht ist. Und in Bezug auf gesunde Ernährung kann das zum Beispiel sein, wenn ich aus einer sehr ungesunden Ernährung komme, in der meine Geschmacksknospen einfach diese ungesunde Ernährung wollen und mein ganzer Körper will diese ungesunde Ernährung, weil ich es gewohnt bin, dann muss ich durch diese eine Phase durch, wo mir vielleicht nicht alles super gut schmeckt, wo ich vielleicht das ein oder andere vermisse, und ich gehe da einfach konsequent durch, um dann am Ende bei einer Ernährung zu landen, bei der ich mich nicht nur fit und aktiv fühle, sondern die mir sogar plötzlich auch besser schmeckt. Mhm. Und zwar besser als die ungesunde Ernährung vorher. Und vielleicht die ungesunde Ernährung vorher, wenn ich plötzlich damit wieder anfange, dass sie mir gar nicht mehr schmeckt. Ja? Aber ich kann nicht erwarten, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch wenn wir ja manchmal so tun, als wenn es so wäre. Ja. Also wir sind ja auch schon sehr darauf bedacht zu sagen, okay, du musst nicht krass verzichten. Und das stimmt auch alles. Aber in dieser Folge gehen wir einfach mal einmal darauf ein, dass es aber auch diesen Aspekt gibt von du musst dich, manchmal muss man sich im Leben wodurch boxen. Und das sind ja die Momente, wo man auch wirklich gut und zufrieden ist, wenn man sich wodurch geboxt hat. So, und ich hör, glaube ich, mal auf, sonst schweife ich zu sehr auf. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das wäre sogar meine Lieblingsfolge.
Ja, genau. Ich auch gerade eben bei einer anderen Erkenntnis ja noch gesagt habe, ein größtes Wachstumspotenzial liegt in der Arbeit, die du gerade vermeidest. Also, Abnehmen hat durchaus auch seine harten Phasen. Und wir können dir versichern, ja, es ist durchaus mal hart, aber es wird nicht immer hart sein und hart bleiben.
Genau.
Es wird leichter. Und was Daniel auch gerade alles zum Thema Verzichten gesagt hat, da nochmal kurz das Ganze in Relation zu setzen. Es geht, wenn wir jetzt zum Beispiel war gerade Weihnachten, Lebkuchenbeispiel, wenn du es gewohnt bist, die ganze Packung Lebkuchen zu essen, dann zu lernen, dass ein Lebkuchen dir ausreicht, auch das ist Verzicht.
Ja.
Weil du ja nicht mehr die ganze Packung essen kannst. Das ist so das, worauf wir hinaus wollten. Also nicht, dass plötzlich doch alle Süßigkeiten ganz schlecht sind und du die komplett weglassen musst oder so, sondern auch zu lernen, maßvoll zu genießen, hat einen gewissen Verzichtsfaktor.
Oder zu lernen, überhaupt zu genießen.
Ja.
Ja, also darauf zu lernen, darauf zu verzichten, sich die Lebkuchenpackung reinzuschrauben, während man Fernsehen guckt, sondern sich wirklich bewusst hinzusetzen und mal diesen Lebkuchen zu schmecken. Allein dadurch wird ja der echte Genuss an dem Lebkuchen erst möglich. Aber trotzdem muss ich dafür verzichten. Mhm. Nämlich diesem Impuls zu widerstehen, muss ich lernen, mich die ganze Zeit mit irgendeinem Kram noch nebenbei zu befassen.
Okay. Damit sind wir mit der Podcast-Folge, warum Abnehmen hart ist, durch. Mhm. Und jetzt folgt die allerletzte Erkenntnis aus dem Podcast-Jahr 2024. Diese Folge habe ich am 14. Februar 2024 hochgeladen, wer sie nochmal nachhören will. Und es heißt, sie heißt, wie ziehe ich eine gesunde Ernährung endlich durch? Und es passt ein bisschen zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, mit dem ganzen Verzicht und so weiter und so fort, dass ich in der Podcast-Folge klargestellt habe, dass es eigentlich bei einer gesunden Ernährung gar nicht darum geht, etwas für einen begrenzten Zeitraum durchzuziehen, 100% zu geben, sondern dass man quasi seine Selbstdisziplin oder die Disziplin, die man hat, am besten dafür aufbringen kann, gute und gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Und da könnten kleinere Challenges relativ gut helfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich vornimmt, so lieber 30 Tage erstmal ein gesundes Frühstück zu essen, dass man dann noch erstmal schaut, okay, ich schaue jetzt einfach die nächsten 30 Tage, ob ich wirklich regelmäßig ein gesundes Frühstück zu mir nehme. Da kann zum Beispiel auch ein Habit-Tracker sehr helfen. Also wie oft esse ich jetzt wirklich die nächsten 30 Tage ein gesundes Frühstück? Und nach den 30 Tagen wird es dir leichter fallen. Du hast eine Gewohnheit aufgebaut und kannst dann jetzt vielleicht jetzt im nächsten Schritt sagen, okay, jetzt nehme ich mir ein gesundes Mittagessen vor. Ein ganz plakatives Beispiel jetzt, aber ja. Und wer jetzt übrigens auch bei Abnehmen und Kalorienzählen dabei ist, kurzer Zwischeneinschub, wer jetzt gerade sagt, 30-Tage-Challenge klingt irgendwie gerade ganz gut. Wir haben im Membership-Bereich eine 30-Tage-Gewohnheiten-Bilden-Challenge, die du dir gerne ansehen kannst. So, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? So, wie ziehe ich eine gesunde Ernährung durch? Da habe ich in der Podcast-Folge ein paar Tipps gegeben und eine möchte ich auch hier im Jahresrückblick teilen. Und zwar seltener danach zu gehen, worauf du gerade Lust hast. Seltener danach zu gehen, worauf du gerade Lust hast, denn diese kurzfristige Lust, so das, worauf du jetzt gerade Bock hast oder keinen Bock hast oder so, das ist ziemlich unzuverlässig und diese Lust schwankt einfach total. Also es ist total tagesformabhängig, gerade für uns Frauen ja auch so das Thema Periode und so weiter und so fort. Launen können schwanken, manchmal auch irgendwie ohne erkennbaren Grund. Und wenn du eigentlich dich immer nur darauf verlässt, okay, heute habe ich Lust, heute habe ich keine Lust und so weiter, das ist ein ziemlich unzuverlässiger Begleiter, der dich eigentlich nirgendwohin wirklich führt. Was ich stattdessen machen würde, wäre zu kontrollieren, was tut mir gut und was hat mir wirklich gefallen. Und das kannst du relativ simpel durch eine Übung machen. Du hast eine Tätigkeit, sagen wir jetzt zum Beispiel mal gesundes Kochen. So, also du kommst abends nach Hause und möchtest dann noch gesund kochen. Zumindest war es eigentlich geplant, aber du hast gar keine Lust. Dann nimm dir vor dem Kochen vielleicht sogar Zettel und Stift und schreib einmal auf, was du glaubst, wie viel Spaß es machen wird. Am besten auf einer Skala von 1 bis 10. 2 bedeutet da zum Beispiel, ich habe gar nicht wirklich Lust. Während 9 bedeutet, ja doch, ich habe gerade total Lust aufs Kochen. Dann schreib zum Beispiel auf, 2, ich habe gar keine Lust aufs Kochen und dann tue es trotzdem. Einfach setzte an dieser Stelle die Brille von so einem neugierigen Forscher auf, der sich fragt, was wird jetzt eigentlich passieren? Und bewerte anschließend nochmal, wie viel Freude dir das Ganze tatsächlich gemacht hat. Und vielleicht wirst du hinterher feststellen, okay, ich hatte gar keine Lust aufs Kochen, das war so eine 2 und eigentlich war es doch ganz in Ordnung, es war eine 6. So, und wenn du mit der Übung ein paar Erfahrungen gesammelt hast, kannst du in Zukunft immer häufiger darauf zurückgreifen, wovon weißt du, dass dir das gut tun wird, wovon weißt du, dass du Freude daran haben wirst. Und wenn du dann irgendwann realisierst, okay, das und das sind so die Tätigkeiten, mit denen geht es mir eigentlich besser oder schlechter, dann hast du irgendwie so eine ganz, ganz andere Basis, um deinen Alltag zu gestalten. Übrigens ist das auch mit anderen tollen Tätigkeiten, kann man das auch mit anderen tollen Tätigkeiten machen, zum Beispiel eine halbe Stunde auf Instagram rumzuscrollen. Bewerte vorher, was glaubst du, wie viel Spaß wird es machen, auf Instagram rumzuscrollen? Vielleicht denkst du dann, ach ja, eine 7, da habe ich jetzt gerade irgendwie Lust drauf, ist gerade bequem und so fort und so weiter und so fort. Und wirst hinterher feststellen, dass sich das Ganze eigentlich total aufgeregt hat. Vielleicht war es am Ende eine 3. Und wenn du vielleicht gerade an einem Punkt bist, wo du dich wirklich noch nicht zum Kochen aufraffen kannst, wenn du einfach keine Lust dazu hast, dann mach dieses Bewerten der Tätigkeiten an Aspekten, wo du einen festen Termin hast, wo du hin musst. Wenn du zum Beispiel einen Sportkurs hast und der weiß, der fängt um 19 Uhr an und ich muss da sein und ich habe mich jetzt auch schon angemeldet und ich muss da auch hin. So, und jetzt quasi eine Viertelstunde vorher abzusagen, weil ich keine Lust habe, wäre irgendwie blöd. So, also manchmal brauchen wir auch so diesen äußeren Zwang, so diesen äußeren Termin, um irgendwo hinzugehen. Dann fang am besten erst damit an. Also was sind so die Dinge, die du machen musst, wo du vielleicht einen festen Termin hast, und fang da an zu bewerten. Okay. Ja, und was ich jetzt zum Abschluss nochmal sagen kann, ist, dass das, was ich eigentlich gerade vorgestellt habe, eigentlich keine ständige Disziplin von dir erfordert. Ich denke nicht, dass wir in einer Tour immer für alles diszipliniert sein können oder auch müssen. Denn hier fängst du an, Disziplin für die richtigen Dinge aufzubringen, die dir eigentlich gut tun und die dir Spaß machen und die dir letztlich auch neue Energie verleihen.
Mhm, ja, okay. Ich glaube, ich verstehe es.
Das ist gut, weil ich wollte es eigentlich gerade nicht genauer erklären. Okay, ich würde sagen, das war jetzt Erkenntnis Nummer 7. Und wir schreiben alle Podcast-Folgen, auf die wir uns jetzt bezogen haben, einmal in die Shownotes rein.
Ja.
Wenn du dich für den Vorkurs von Abnehmen ohne Kalorienzählen interessierst, dann schau entweder jetzt in die Shownotes oder in einer späteren Podcast-Folge einmal in die Shownotes.
Ab dem 29. planen wir, dass er online ist.
Ganz genau. Planen wir.
Eigentlich müssen wir das schaffen.
Ja, es ist im Hintergrund gerade einiges zu tun. Aber das sollte nicht eure Sorge sein. Ja, also zum Abschluss des Jahres wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen sehr, dass ihr auch im nächsten Jahr fleißig bei Skilo nicht weniger einschalten werdet.
Oh ja.
Oh ja. Und ja, ansonsten hören wir uns im neuen Jahr wieder. Rutscht gut, aber rutscht nicht aus.
Ja, okay. Belassen wir es dabei, würde ich sagen.
Und wir hören uns dann wieder.
Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.